Hallo und herzlich willkommen zu Nourish Your Soul mit Paula und Katharina. Wir helfen dir dabei, deinen Weg zu finden und voll und ganz hinter dir selbst zu stehen.
Lass uns gemeinsam tiefer gehen mit Tools aus Ernährung, Yoga, psychologischer Astrologie und vielem mehr.
Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Heute sprechen wir wieder über Endometriose, nur ein bisschen allgemeiner. Die letzten beiden Folgen waren ja das wunderbare Interview mit Clara und ihre Erfolgsgeschichte mit Endometriose, ihr Umgang damit, also wirklich aus einem ganz persönlichen Blickwinkel von jemandem, der das eben schon jahrelang hat und gelernt hat, damit umzugehen auf sehr ganzheitliche Weise. Und wir haben uns gedacht, wir wollen hier noch ein bisschen nachhaken und eben ein bisschen allgemeine Tipps auch geben, vor allem was Ernährung angeht. Was kann man tun? Wie sind da die Zusammenhänge ernährungstechnisch und so weiter? Also, dass man auch wirklich nicht nur die persönliche Erfahrung hat, die ja sehr individuell sein kann, sondern auch eben ein bisschen, falls einen das interessiert oder falls man selber auf der Suche ist nach Ansatzmöglichkeiten, was man tun kann, dass man hier ein bisschen einen Überblick bekommt. Genau.
Genau. Weil die Ernährung spielt doch eine nicht unwesentliche Rolle. Ich meine, in meinen Augen spielt sie immer eine große Rolle, weil ich immer sage, Ernährung ist das, was wir selber tun können und das, was wir natürlich uns zuführen, was natürlich auch Teil unseres Körpers wird, spielt immer eine Rolle, egal um was es im Endeffekt geht.
Ja.
Und Endometriose ist natürlich, da ist auch ein gewisser entzündlicher Prozess im Vorgang. Und da weiß man mittlerweile schon vielfach durch Studien belegt, dass einfach die Ernährung eine ganz große Rolle spielt, was die Entzündungshemmung grundsätzlich betrifft. Aber wir können natürlich auch ein bisschen drüber sprechen, nicht nur was lindert Entzündungen, sondern auch zum Beispiel, was könnte eventuell Darmbeschwerden lindern oder auch Menstruationsbeschwerden lindern, weil das sind, glaube ich, so diese Themen, die Endometriose-Betroffene einfach häufig beschäftigt oder wo der Leidensdruck einfach größer ist.
Ja, das stimmt. Und es ist ja auch eben, was man auch schon in Claras Geschichte gehört hat, es gibt da verschiedene Phasen. Es ist wirklich so diese Basisernährung, was kann man tun, um eine Basisernährung zu haben, die möglichst entzündungshemmend ist, möglichst nicht die Entzündungen befeuert. Und was kann man dann in der akuten Phase tun, wenn man eben Schmerzen hat, wenn man Darmbeschwerden hat, was ja meistens einhergeht mit der Menstruation. Ja, genau. Also das sind verschiedene Phasen, wobei alles miteinander zusammenhängt.
Ja, genau.
Das ist auch immer wichtig. Ne? Das merkt man vielleicht nicht so unmittelbar, aber dann eben vielleicht beim nächsten Zyklus, beim nächsten Mal, wenn man die Menstruation hat. Also,
genau, das ist ja das, was wir auch öfter jetzt schon angesprochen haben im Stress. Ja. Natürlich, wir merken vielleicht nicht die unmittelbare Auswirkung davon, wenn wir wieder eine stressige Phase gehabt haben, aber wir merken es dann eventuell beim nächsten Zyklus, der kommt vielleicht verspätet, verstärkt, gar nicht, was auch immer.
Das oder ist, mit größeren Schmerzen.
Genau.
Und man denkt vielleicht gar nicht, ah ja, das ist auch rausgekommen, finde ich, in den letzten beiden Folgen. Man braucht dann irgendwie vielleicht jemanden, der darauf hinweist, eine Ärztin oder so. Ah ja, waren Sie krank? Ah ja, das kann sein, dass das nachwirkt. Ne? Haben Sie viel Stress gehabt? Ah ja, das kann sein, dass das nachwirkt. Weil wenn man selber das drinnen ist, merkt man es oft nicht. Ne? Was war das jetzt? Ach, jetzt ist es wieder schlimmer. Ne? Dann führt man es vielleicht nicht auf das zurück, was vor 3 Wochen war. Ja. Also das sind einfach diese Dinge, diese Zusammenhänge, die sehr anstrengend sind, wenn man mit solchen Prozessen zu tun hat. Aber gleichzeitig auch viel Hoffnung beinhalten, meiner Meinung nach. Weil, wie du sagst, man viel selber auch beeinflussen kann, tun kann und hier auch ansetzen kann.
Ja, und die Erfahrung habe ich auch gemacht in der Praxis, wenn Endometriose-Betroffene kommen, dass die wirklich sehr erleichtert sind, dass es auch was gibt, was sie selber tun können. Was ja nicht immer überall unbedingt so kommuniziert wird. Und die sind dann fast erleichtert, dass sie sagen können, ah ja, ernährungstechnisch, das hat doch einen Einfluss und ich kann einmal dies und jenes ausprobieren. Und vielen geht es dann eben auch deutlich besser, was die Clara eigentlich auch schön beschrieben hat und gesagt hat, das hat eigentlich dann so einen Langzeiteffekt dann einfach gehabt, dass sie sich natürlicher ernährt, dass sie, dass sie einfach ja eher auf diese darauf achtet, dass Lebensmittel nicht so hoch verarbeitet sind und so weiter, dass sie das dann doch mit der Zeit immer mehr gemerkt hat, wie gut ihr das tut. Und ja, das ist auch schon ein großer Punkt, würde ich sagen. Das heißt, das, was immer die Basis ist, weil du gerade vorher von Basisernährung gesprochen hast, ist, umso natürlicher die Ernährung ist, ja, und da ist jetzt noch einmal völlig egal, ob ich irgendwelche Lebensmittel weglasse oder nicht, ne, ob ich Mischkost, vegetarisch, vegan, was auch immer bin, aber umso natürlicher einfach die Lebensmittelauswahl, umso besser tut das unserem Körper.
Genau.
Und ich glaube, das ist jedem bewusst irgendwo, weil alles, was natürlich hochverarbeitet ist, kann nicht die Fülle haben an Nährstoffen, an Vitaminen, an Mineralstoffen, an sekundären Pflanzenstoffen. Das heißt, wir haben davon einfach schon einmal viel weniger drinnen in den Lebensmitteln. Und natürlich eventuell auch aber Dinge drinnen, die zusätzlich vielleicht unser System schwächen. Ja. Gerade wenn es um die Entzündungshemmung geht, ne, wie man, da sind wir noch nirgendwo so richtig tief eingestiegen, aber das können natürlich vielleicht einfach schlechte Fette sein, ne, die einfach für unseren Körper nicht unbedingt so physiologisch sind oder irgendwelche Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Süßstoffe und so weiter, die, wo der Körper einfach einmal grundsätzlich, kann man sich vorstellen, nicht einfach schon seit Jahrhunderten konfrontiert ist damit und dadurch evolutionsmäßig betrachtet auch erst einmal lernen muss, damit umzugehen und einmal zu wissen, wo tue ich das überhaupt hin.
Ja.
Und deswegen eine natürliche Ernährung, wo man reichlich frisches Gemüse, frisches Obst einbauen, Getreideprodukte, je nachdem, was man natürlich verträgt, kaltgepresste, gute Öle, da werden wir definitiv sowieso extra auch nochmal drüber sprechen, wo wir das genau machen. Kerne, Samen, Nüsse, ne, alles, was in diese Richtung geht, das ist einmal so eine super Basis.
Ja, auch was die Getränke angeht, das vergisst man oft.
Ja.
Also keine Getränke mit Süßstoffen, Geschmacksverstärkern und so weiter, sondern auch hier möglichst frisches, natürliches Trinken.
Genau. Und man kann, also ich finde das eben, man kann das recht gut unterteilen eben in diese unterschiedlichen, also was hilft uns wo irgendwo, ne? Und eben das ist einmal sicher was so ein allgemeiner Tipp ist, der für viele sehr hilfreich ist, dass ich versuche, alles Hochverarbeitete wirklich stark zu reduzieren. Das, was jetzt da vielleicht noch dazu kommt, ist, wenn ich jetzt Fleisch esse, würde ich immer jedem empfehlen, der Endometriose hat, vor allem das rote Fleisch zu reduzieren. Also das zeigt auch die Studienlage, dass einfach das rote Fleisch noch einmal entzündungsfördernder wirkt und dadurch oft nicht so gut vertragen wird. Was natürlich an erster, oberster Stelle steht, ist das Verarbeitete, was ja eben auch meistens rotes Fleisch ist, also Wurst und Würstel und Leberkäse und solche Sachen. Oder so geselchtes, gebökeltes, geräuchertes. Ne? Das, was, das ist einfach grundsätzlich entzündungsfördernd. Und wenn wir zum Fisch schauen, da finde ich auch, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man versucht, wenn man gerne Fisch isst, dass man da unbedingt darauf achtet, welcher Fisch, ja. Natürlich wissen wir alle, okay, Bio wäre halt das super Tollste. Jetzt wissen wir aber auch, es ist mittlerweile wirklich fast nicht leistbar. Es wird immer ärger von den Lebensmittelpreisen und ein Biofisch ist einfach wirklich mittlerweile ein Luxusgut, muss man schon fast sagen. Aber man kann zumindest darauf achten, welchen Fisch man isst. Und es gibt einfach Fische, die sind extrem belastet mit Quecksilber und Schwermetallen und so weiter. Und das ist zum Beispiel der Thunfisch, der da an erster Stelle steht. Und deswegen ist mein Tipp immer an die Patientinnen, dass ich sage, okay, dass man zumindest versucht, diesen, also den Thunfisch zu meiden und einfach darauf achtet, vermehrt so diese Friedfische zu essen, mhm. statt die Raubfische. Und mhm. die Raubfische einfach da grundsätzlich belasteter sind. Mhm. Ja, und umso kleiner ein Fisch, umso mhm. weniger belastet ist er. Das heißt, auch wenn ich jetzt in die Meere schaue, ja, ein Thunfisch, der hunderte Kilo schwer wird und ja. oder Tonnen schwer wird und uralt wird, der hat eine viel stärkere Belastung, wie wenn ich jetzt vielleicht Sardinen hernehme oder Sardellen hernehme, die 10 cm groß sind. Mhm. Ja, die können niemals die gleiche Belastung haben. Das heißt, auch da habe ich Spielraum. Ja, mhm. das heißt nicht, das betonen wir eh immer wieder, es soll keine Angst vor Lebensmitteln entstehen oder so. Das ist überhaupt nicht notwendig, aber wir haben einfach da einen Spielraum und ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man da auch schon einmal eine viel günstigere Wahl für sich treffen. Mhm. Ja. Also es gibt ja Auswahlmöglichkeit und oft muss man es nur wissen, dass man sagt, ah ja, das ist vielleicht ein bisschen günstiger als der andere und dann ist es vielleicht schon eine Alternative, vielleicht auch eine Räucherforelle statt einem Thunfisch, wenn man das gern irgendwie im Salat hat oder so, macht auch schon einen ganz großen Unterschied. Also die Friedfische und die heimischen Fische, das ist schon einmal auf alle Fälle eine viel bessere Wahl.
Und auch, weil du vorhin gesagt hast, ja, wir haben Spielraum, ja. Das sagen wir auch immer und immer wieder dazu. Diese Umstellungen funktionieren viel, viel leichter, wenn man einfach das Frische, das Gemüse, das, was dem Körper gut tut, vermehrt. Ne? Also vielleicht wirklich den Übergang sanft machen, indem man sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich weglassen soll, weil mir alles so gut schmeckt, aber ich kann mehr Gemüse essen. Ja? Genau. Ich kann mehr Frisches integrieren, ich kann mehr Wasser trinken, ich kann mehr Kräutertees trinken zum Beispiel. Ja? Mhm. Und zusätzlich, ja. Also das ist immer ganz wichtig, damit eben nicht so eine Angst vor dem Essen entsteht.
Absolut. Und das ist und bleibt unser größter Schutzfaktor, das frische Gemüse und Obst. Mhm. Also das weiß man auch, selbst wenn man Dinge isst, die vielleicht eher Entzündungen fördern, wenn man davon reichlich dazu isst, hat eine völlig andere Wirkung auf den Körper. Und deswegen ist das super wichtig, dass man das betont. Ja.
Und natürlich diese Sachen, wir reden hier jetzt eben von dieser Basisernährung, was wirklich schon mal hilft, die Entzündung möglichst gering zu halten. Mhm. Da müssen wir auch über Alkohol und Nikotin und solche Sachen reden. Ja, also das ist natürlich auch etwas, was das sehr befeuert, wo man sich überlegen könnte, mal auszuprobieren, wie der Körper reagiert, wenn das weggelassen wird. Mhm. Ja.
Mhm. Genau. Und was eben auch eine große Rolle spielt bei Entzündungen oder ich sage mal so, was uns wieder eher positiv hilft, um Entzündungen zu hämmern, sind eben, wie wir es eh schon kurz erwähnt haben, die kaltgepressten Öle.
Ja.
Und da werden halt vor allem die Omega-3-Fette extrem hervorgehoben, weil die einfach so eine stark entzündungshemmende Wirkung haben. Mhm. Und das ist das, wo man sich nicht verwirren lassen darf. Das möchte ich jetzt eben dazu betonen, weil wir gerade vom Fisch geredet haben. Ja. Es sagen halt trotzdem viele noch bei diesen Standardempfehlungen, okay, du brauchst mehr Omega-3-Fette, dann isst viel Thunfisch und Lachs. Und das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich würde es niemandem empfehlen. Mhm. Also Lachs ist noch so eine da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Da gibt es auch einfach bessere Quellen noch. Aber gerade so der Thunfisch eben, den ich gerade beschrieben habe und das, was aus den Meeren kommt, das kann man einfach nicht mehr als Empfehlung sagen, niemanden. Und gerade bei Endometriose ist es noch schwieriger, wo man echt schauen muss, dass man eine gute Entgiftung auch hat. Ne? Mhm. Und deswegen Omega-3-Fette ja, aber wo bekommen wir diese Quellen her? Mhm. Ja. Ich muss das an der Stelle einfach sagen, auch wenn wir da noch eine eigene Folge machen werden.
Yeah.
Ich würde einfach trotzdem, also ich empfehle den meisten, wenn sie gar keinen Fisch essen, dann unbedingt ein Algenöl anschaffen. Ein Teelöffel am Tag, das ist so die Standarddosis. Oder wenn man Fisch isst gerne, dann kann man das vielleicht ein bisschen reduzieren, wobei ich sage, ja, so eine Standarddosis täglich, die kann nur sich positiv auswirken. sowieso. Und bei Endometriose, bei entzündungsbedingten Erkrankungen ist es einfach noch günstiger. Ja. Das heißt, natürlich gibt es auch Fischöl, Fischölkapseln. Ich würde halt immer die Ursprungsquelle empfehlen. Algen sind halt die Ursprungsquelle, warum Fisch überhaupt Omega-3-Fette hat. Ist ökologisch einfach auch natürlich um einiges besser. Kann auch in der Herstellung natürlich viel besser kontrolliert werden. Also das würde ich unbedingt empfehlen. Also das empfehle ich eigentlich echt als Standard.
Ja.
Nüsse und so weiter haben auch super Omega-3, Nussöle, Leinöl, Leindotteröl und so, aber es ist eben eine andere Omega-3-Fettsäure wie die in der Alge bzw. im Fisch ist. Und das muss man auch immer wieder betonen, dass man das nicht nur mit Nüssen decken kann. Genau. Da braucht man einen Zusatz. Ja. Man kann natürlich auch Algen essen, aber da weiß man halt nie genau, wie viel ist drin. Das ist immer so schwierig beim Algenessen.
Ja. Ja, und da zahlt sich schon auch aus, auf eine höhere Qualität zu achten, ja, wenn man Algenöl sich zulegt. Ja. Weil eben ein Teelöffel pro Tag, da kommt man eh auch lange aus. Und ja, da ist es schon gut, einfach zu schauen, dass man eine Quelle hat, wo man weiß, das ist auch okay.
Genau.
Ja. Und du hast die Entgiftung angesprochen, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ja. Das ist auch, das hängt ja zusammen. Ne? Wenn man den Körper zu sehr belastet mit Schadstoffen, dann ist er sehr mit Entgiften beschäftigt und dann ist die ganze, ja, die Entzündungssituation auch schlimmer. Ne? Das heißt, auch hier, was kann man da machen, um zu entgiften? Oder ist es wirklich schon auch gedeckt, damit, dass man sagt, okay, man belastet von vornherein mal den Körper gar nicht so. Ne? Man lässt gewisse Stoffe halt nach und nach mehr weg und vergrößert das, was gut ist.
Genau. Also ich glaube, das ist immer das aller Wichtigste. Ja. Meine Entgiftung, natürlich alles, was dann auch noch so in die Richtung Bewegung geht, da kannst du sicher viel sagen. Was das betrifft, das ist natürlich ein ganz gutes Tool. Auch eben unsere Atmung, so wie du immer betonst.
Ja, stimmt. Ja.
Genauso unsere Entgiftung. Also genau, um das Zusammenspiel geht es, denke ich mir, dass man versucht, schon einmal prinzipiell diese Last niedrig zu halten, die wir uns zuführen. Wo wir eh nicht alles beeinflussen können, wie wir auch schon besprochen haben bei den Disruptoren. Bei den Endokrinen und gleichzeitig den Körper dabei zu unterstützen, dass die Entgiftung gut läuft. Ne? Kräutertee hast du vorher auch schon angesprochen.
Genau, Kräutertee.
Gemüse, Obst ist unsere beste Möglichkeit zu entgiften.
Ja, Stresslevel, also das sind eh immer alle unsere Themen, ja, dass alles mit allem zusammenhängt, da kann man ansetzen.
Genau.
Aber was die Ernährung angeht, wenn du jetzt gemeint hast, okay, da gibt es eben diese akuten Phasen quasi, ja. Das sind einmal diese entzündungsberuhigenden Sachen, was wir jetzt aufgezählt haben, ja. Sind das eine. Und das andere ist halt schon während der Menstruation. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen jetzt so von der offiziellen Seite?
Ja, also gibt es schon. Also wenn es jetzt da gerade so um Menstruationsbeschwerden geht, das, was man auf alle Fälle ausprobieren kann, was helfen könnte, ist, dass man mehr mit Magnesium arbeitet, weil Magnesium einfach halt grundsätzlich krampflösend wirkt. Ja. Das wissen wir eh alle so von der Sportseite meistens, wissen das eh alle, Wadenkrampf in der Nacht, dann nehme ich wieder mal ein Magnesium. Und natürlich wirkt sich das auf den Uterus auch aus und deswegen kann man da einfach auch mal Das sind Dinge, die kann man einfach ausprobieren, ja. Man wird selten jetzt genau eine super genaue Empfehlung hören, schluck so und so viel und mach das dann und dann, weil es ist halt so individuell. Aber es ist auf alle Fälle, finde ich, ich würde es auf alle Fälle ausprobieren, dass man schaut, ob das Magnesium, wenn man das regelmäßig einnimmt, die Krampfsymptomatik verbessert. Was auch ein Thema ist, was sowohl bei Entzündungshemmung als auch bei den Krämpfen und so mitspielt, ist das Thema Histamin. Da kann man auch ein bisschen mal ausprobieren. Manche sind natürlich sicher, wenn also die Histaminlast, wir produzieren ja selber Histamin im Körper, und wenn die halt schon recht hoch ist, und wir dann noch histaminreich essen, also Histaminlast hoch ist, weil gerade eine Entzündung im Gang ist, der Körper gestresst ist, dann ist die Histaminlast hoch. Mhm. Wenn wir jetzt noch super histaminreich essen, kann es einfach sein, dass wir da nochmal zusätzlich mehr Beschwerden haben, ja. Also, weil unser Uterus eben auch Rezeptoren hat für Histamin und das kann dann eben schmerzverstärkend wirken. Und genau, und ich sage jetzt einmal so, die Histaminbomben sind eh diese Dinge, die ich gerade vorher erwähnt habe, die grundsätzlich meistens nicht so günstig sind wie das verarbeitete rote Fleisch zum Beispiel. Mhm. Manche merken auch, es tut ihnen gut, wenn sie eher auf zu viel Käse da auch eher reduzieren zumindest, ja. Weiß man auch, der Hartkäse und so, der ist auch sehr histaminreich. Und auch der Alkohol spielt da natürlich wieder eine Rolle. Ja. Also das sind so die drei, vier stärksten Histamin-Lieferanten, sage ich jetzt einmal. Und das merken deswegen auch viele, dass das auch sehr hilfreich sein kann, das zu reduzieren, gerade in der Zeit vielleicht noch stärker.
Ja.
Und was habe ich jetzt so noch nie ausprobiert, ich kann es nur einfach mal erwähnt haben, aber was auch empfohlen wird oder was helfen soll, ist Nachtkerzenöl. Das kann starke Blutungen reduzieren. Und genau, und die B-Vitamine, die wir eh beim PMS schon erwähnt haben, dass die grundsätzlich die ganzen Menstruationsbeschwerden eher lindern können, ja.
Ja,
genau.
Ja. Und was man schon auch noch sagen kann, auch was den Darm angeht, ja, also auch hier, auch das spielt rein in diese entzündungsberuhigende Ernährung quasi. Ja. Es gibt schon ein paar so große Dinge auch, wie zum Beispiel viele reagieren auf Soja, viele reagieren auf Gluten.
Ja.
Viele reagieren auch auf Mais. Also das sind so Sachen, wo man ausprobieren kann, das auch zu reduzieren oder wegzulassen, mal für eine Zeit und zu schauen, wie der Körper dann umgeht.
Würde ich unbedingt empfehlen.
Mit den Dingen, ja, wenn das wirklich, also mit der Entzündung, wie der Körper reagiert auf das, wenn man das weglässt, ja. Gibt es einen Unterschied oder nicht? Also das sind so Sachen, es gibt schon viele, viele große Dinge, die man probieren kann. Groß im Sinne von es ist einfach eine Riesenumstellung, wenn man sein Leben lang Brot gegessen hat und dann plötzlich sollte man glutenfrei sich ernähren. Natürlich gibt es Ersatzprodukte und so, aber es sind Dinge, die nicht alle sich sofort umsetzen lassen, vor allem wenn man gerade anfängt, sich damit zu beschäftigen und draufkommt, oh ja, okay, da gibt es noch was, was man eben mit Ernährung auch machen kann.
Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist so, dass die glutenfreie Ernährung bei Endometriose ist nicht wissenschaftlich belegt. Mm. Aber ganz viele haben eine Glutenunverträglichkeit. Ja. Ja. Das heißt, sicher, man kann es nicht als allgemein gültig wieder empfehlen. Wobei, da ist auch immer die Frage, was ist in 10, 15, 20 Jahren? Wir wissen es nicht. Also das steckt ja auch noch in den Kinderschuhen, diese ganzen Thematiken rum und um die Frauengesundheit. Ja. Aber es wird trotzdem auch von offizieller Seite zumindest erwähnt, die Glutenunverträglichkeit. Und daran sieht man schon einmal, es gibt doch einige Endometriose-Patientinnen, die davon profitieren, Gluten wegzulassen. Und es kommen eben sehr viele von den Patientinnen, kommen auch mit diesen Darmbeschwerden oder sagen, sie kennen es nicht anders, immer wieder Blähbauch und Durchfall oder wieder Verstopfungen oder wo man vielleicht sagen könnte, da ist noch so ein Reizdarm, aber viele haben eventuell da, so wie du sagst, eine gewisse Unverträglichkeit. Und auch da wieder, da kann es extrem sinnvoll sein, dass man es ausprobiert, so wie du sagst. Also ich sage dann meistens, okay, probiert es einmal 3 Monate streng aus, natürlich da begleitet und so weiter. Genau. Man hat dann viele Fragen, so wie du sagst, das ist eine große Veränderung für manche, das wirklich wegzulassen. Und manche kommen dann drauf, es geht ihnen einfach viel besser. Ja. Und wenn du dann spürst, wie viel besser es dir geht, dann ist es auch leichter, das umzusetzen. Dann ist es auch leichter, dran zu bleiben.
Genau. Und es ist wichtig, dass du das gesagt hast, begleitet und mindestens mal eine Also ja, wirklich eine längere Zeit. Weil wenn man selber einfach versucht, ja, ich lasse das jetzt mal weg, vielleicht ein paar Tage, da wird man nicht so schnell eine Veränderung merken. Vielleicht spürt man, oh, ich habe keinen Kopf mehr. Aber diese Dinge verschieben sich ja auch, das weißt du ja viel besser. Ne? Also es ist nicht oft, oft ist es wirklich, auch wenn man dann Gluten isst, manchmal hat man eine unmittelbare Reaktion, manchmal einen Tag später, ja, zwei Tage später. Also ja, das sind so Dinge, wenn man keine Begleitung hat oder sich nicht irgendwie an irgendwas festhalten kann, wo man selber dann nicht genau durchblickt oft. Mhm. Ja. Ist das jetzt, was jetzt das Gluten? Was das Soja, was der Alkohol, den ich vorgestern getrunken habe. Also es ist irgendwie,
genau,
es ist schon sinnvoll, sich vielleicht eben, was wir eh auch immer sagen, eines rauszupicken, da mal dran zu bleiben oder sich Hilfe zu holen, eine Begleitung, ja, wenn man das Gefühl hat, man möchte das jetzt wirklich alles auf einmal angehen.
Ja.
Also da gibt es wieder verschiedene Typen, je nachdem, was man selber braucht. Aber es ist wichtig auch zu wissen, dass es da viele Herangehensweisen gibt, ja. Und Gluten und diese ganzen Stoffe, die oft, nicht für alle Körper, aber oft diese Entzündungen befeuern, sind halt ein großes Thema auch, ja.
Genau.
Das war ja auch in in Claras Geschichte, ist das auch rausgekommen, ja. Sie hat das weggelassen, es ist ja viel besser gegangen, ja. Also das ist...
Und auch Milch und Milchprodukte ist, was die Clara ja auch gesagt hat, was sie weglässt, ist auch... Ja. Bringt bei vielen auch eine starke Linderung der Darmbeschwerden.
Ja, genau.
Das ist, aber da ist auch immer wichtig, wie wir es jetzt gerade betont haben mit der Begleitung, nicht alles auf einmal und sich total überfordern und dann gar erst recht in irgendeine Mangelernährung kommen, weil man überhaupt nicht mehr weiß, was man essen soll.
Ja.
Zusätzlich dann dieser Stressfaktor, ne, was wir immer wieder betonen, es hängt alles zusammen und das ist dann nicht die Lösung. Nur auf eine Sache zu schauen, die einen dann vielleicht wieder stresst. Also es rennt einen ja nichts davon. Man kann es einfach einmal ausprobieren. Ja. Und viele, ich habe auch viele Patientinnen, muss ich sagen, die sagen zum Beispiel, die schon länger kein Weizen mehr essen zum Beispiel und sagen, es geht ihnen seitdem besser, aber es ist immer noch nicht gut. Mhm. Das heißt, das kann auch so ein Indiz sein. Ja. Denen geht es vielleicht schon besser, weil sie nicht mehr so ganz dieses ganz hochgezüchtete Essen, aber es ist noch nicht ganz gut und die merken das dann auch oft, dass wenn es da dann noch einmal umsteigen und einmal schauen, okay, vielleicht ist es das Gluten und nicht das Weizen, weil viele denken, es ist der Weizen.
Ja.
Und es ist oft aber das Gluten an sich und Dinkel hat jetzt nicht weniger Gluten als Weizen. Da ist oft ein sehr viel Fragezeichen sind da oft. Ja. Und genau, und ich finde es auch gut, dass du... Ja, Entschuldigung.
Na, sag du.
Sag nur. Na, sag nur.
Ich finde es ja auch wichtig, immer wieder zu sagen, wir reden ja hier über einen großen Leidensdruck, ja, weil eben die Schmerzen bei Endometriose, das ganze Leben... wie wir auch bei der Clara gehört haben, dass man gewöhnt sich dann vielleicht dran, ne, weil man ja oft eben erstens mal jahrelang braucht, bis man Diagnose hat, zweitens dann auch mit Diagnose oft irgendwie nicht weiß, okay, was macht man jetzt? Das heißt, hier sich einfach auch die Zeit geben, die man braucht, das kam auch sehr schön rüber in dem Interview, und dann auch, wenn wir wenn es um Ernährungsthemen geht, man kann sich das oft gar nicht vorstellen, ja, weil gerade wenn man eben sich eingerichtet hat, notgedrungen, ja, in so einer Situation, wo man weiß, es gibt jeden Monat extreme Schmerzen, dann hat man ja auch höchstwahrscheinlich seine Tools, wie man damit umgeht, ja.
Ja.
Und da gehört wahrscheinlich auch Ernährung dazu, ja, dass man eben sein Comfort Food hat oder was auch immer, ja. Also es geht nicht darum, dass man, wie du sagst, das alles auf einmal weglässt und umstellt, sondern es geht darum, dass man eine neue Basis findet. Mit genügend Zeit kommt man dann in diese neue Basis rein und dann ist es nicht mehr ein Verzicht oder nicht mehr eine Arbeit, ja, dass man dran denkt. Also das ist wirklich wichtig auch zu betonen, dass es jetzt nichts ist, was man, oh, das muss ich jetzt auch noch machen und das muss ich machen, sondern dass es ja dem dient, dass es dann im Endeffekt besser ist, dass man weniger Schmerzen hat, dass man sich besser fühlt. Und das darf man nicht vergessen, weil es ist einfach überwältigend erstmal, ne? Weil wir reden hier von Endometriose, das heißt, das sind Frauen, die generell schon sehr viel einfach mittragen und mit sich selber ausmachen und große, große Schmerzen aushalten jedes Monat, ja. Deswegen ist das immer wichtig, glaube ich, ja, dass man nicht noch sagt, ja, okay, und jetzt mach das auch noch, sondern okay, vielleicht gibt es da einen Ansatz, der helfen kann, dich auf ein Level zu bringen, das, wo es dir allgemein besser geht.
Genau. Ja, und also ich glaube, das ist einmal so das Wichtigste gewesen.
Ja, also auf entzündungshemmende Sachen achten, Darm eventuell sanieren, anschauen. Ganz wichtig eben ungesättigte Fettsäuren, Omega-3, hochwertiges. Ja. Also diese Sachen, da kann man schon mal ansetzen. Ja. Eventuell gewisse Stoffe weglassen wie Gluten und so weiter, also Milchprodukte.
Ja, und was ich noch spannend finde, ist das Thema, weil du es kurz angesprochen hast, dass viele auch kein Soja oder mit Soja ein Thema haben, auch darmmäßig und ja, da Beschwerden haben.
Ja.
Das ist nach wie vor irgendwie auch, also da habe ich sehr Widersprüchliches gelesen. Von der einen offiziellen Stelle steht, dass man eben Soja bevorzugen sollte. Da steht aber auch, dass man zum Beispiel eben den Thunfisch aufgrund der Omega-3-Fette bevorzugen sollte. Ja. Auf anderer Stelle habe ich aber auch schon oft gelesen, eben reduzieren Soja, weil es erfahrungsgemäß nicht so gut vertragen wird. Und das sind genau solche Dinge. Lasst euch nicht zu sehr verunsichern, wenn ihr dann vielleicht was hört, was vielleicht was empfohlen wird.
Ja.
Und dann vertragt ihr das nicht. Ja? Also es gibt immer bei der Ernährung unterschiedliche Blickwinkel auch.
Yeah.
Und Soja an sich kann natürlich gewisse hormonelle Beschwerden lindern aufgrund dieser Phytoöstrogene. Viele vertragen es aber darmtechnisch schlecht, weil da einfach extrem viele Lektine drinnen sind. Ja? Das heißt, deswegen ist die Begleitung oft so hilfreich, weil man dann nicht sich so verloren fühlt in diesem Dschungel aus Empfehlungen, die sich gegenseitig wieder widersprechen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Das ist halt genau der Punkt, von welchem Blickwinkel schaut man drauf. Und es gibt Dinge, da werdet ihr merken, ah ja, okay, da steht zwar, ich sollte es bevorzugen, aber es tut mir nicht gut. Und dann vertraut immer eurem Körper und immer, das ist immer die letzte Instanz, was man eh immer sagt, die erste und die letzte Instanz. Dass man dann darauf achten sollte. Ne? Weil es ist individuell, ja.
Aber es ist ein guter Hinweis, weil du erzählst ja auch immer wieder, dass man eben, dass Patientinnen zu dir kommen, sowas gelesen haben vor 3 Jahren und seitdem jeden Tag Soja essen und es tut ihnen nicht gut. Aber, das sind diese Dinge, die man immer wieder erwähnen muss. Ja. Achtet drauf, wie fühlt sich das an. Und es ist auch hier paradox, ne? Weil oft ist es nicht unmittelbar. Das heißt, man weiß nicht, was das ist, was habe ich gegessen, getrunken, dass es mir dann schlechter geht oder besser, ja. Und gleichzeitig ist es schon so, dass der Körper, dass man lernen kann, mehr und mehr dem Körper zu vertrauen und dahin zu spüren. Und dann spürt man es vielleicht schneller.
Genau.
Wenn man es nicht übertönt mit dem eigenen geistigen, das haben wir im geistigen Hunger besprochen, dass man nicht sagt, ja, aber es tut mir ja gut, es soll mir ja gut sein, es soll gut sein für den Körper.
Und es soll gut sein.
Eigentlich habe ich Bauchweh die ganze Zeit.
Ja, absolut, ja.
Ja.
Genau. Und diese einzelnen Themen, sage ich jetzt einmal, wie Omega-3 und Omega-6 und diese ganzen Geschichten, das werden wir ganz sicher noch einmal extra auch aufnehmen in gewissen Folgen, wo wir dann einfach vertieft nochmal einsteigen können. Aber ich glaube, das war wirklich schon einmal, da war vieles dabei, wo man auch einmal drauf blicken kann, bei seiner eigenen Ernährung. Und wenn ihr Unterstützung braucht, wie immer, könnt ihr euch gerne melden.
Ja, und wir haben auch in den letzten Folgen das erwähnt, aber es gibt auch einen Vortrag.
Diese Filmvorführung vor allem.
Ja, genau.
Eine Filmvorführung, ja.
Über Endometriose, also da wird der Film über Endometriose gezeigt, ich glaube am 10. September in Voitsberg.
Genau.
Und wir werden das auch in die Shownotes nochmal reinschreiben.
Genau, und am 12.09., das ist glaube ich neu dazugekommen, ebenfalls in Murtal. Ja, also zwei Termine. und mit Podiumsdiskussion auch. Genau, und also ich habe mir das schon einmal angehört und angeschaut und ich glaube, das ist für Betroffene ist das echt unglaublich wertvoll.
Ich glaube auch.
Ja. Also allein schon durch den Austausch und vielleicht die Leute, die man kennenlernt und so.
Ja. Also, dass man nicht alleine ist.
Genau. Unbedingt vielleicht mal reinklicken und schauen, ob ihr da vielleicht auch dabei sind.
Ja. Ja, und wie immer, wenn ihr sonst an uns Fragen habt oder Anregungen, Themen, die ihr gerne hören würdet im Podcast, dann schreibt uns auch gerne. Mhm. Wir freuen uns sehr.
Genau. Schönen Tag.
Eine schöne Woche.
Bis bald. Baba.